Halleluja. Sag zu deiner Nachbarin, Gott ist viel besser, als du ahnst. Und dann sag noch zu deiner Nachbarin, das Beste liegt noch vor dir. Amen. Und dann sag zu deiner Nachbarin, Gott hat viel mehr vor mit dir, als du ahnst. Dir auch. Mit dir auch. So. Wenn ihr jetzt diese Worte glaubt und das, was ihr gesungen habt, glaubt, dann habt ihr schon eine volle Botschaft. Amen. Jetzt müssen wir es nur noch tun. Noch tun. Ein Erweckungsprediger hat einmal gesagt, gib mir 5 Frauen oder Männer, die Gott mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere. Und ich werde mit ihnen die Welt verändern. 5. Wir leben in einer Zeit, wo sich Gott eine Armee von Entschiedenen zusammenholt. Eine Armee von Überwindern. Und wenn ihr was glaubt, dürft ihr auch einmal Amen sagen. Ja? Amen. Halleluja. Und zwar wird er in der Endzeit jeden einzelnen Gläubigen brauchen. Amen. Im Epheserbrief 1,18-20a heißt es, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Bist du eine Heilige? Halleluja. Dann gilt das Wort für dich. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Ich sag's euch, wenn wir nur den einen Satz aus der ganzen Bibel glauben, wird sich unsere Welt und die Welt um uns herum verändern. Amen. Wenn wir glauben, dass die Kraft, die Jesus vom Toten auferweckt hat, in jedem von uns wohnt. Halleluja. Und dann wirst du sehen, wie Gott in den Schwachen mächtig ist. Der Herr sucht nicht starke Weiber. Der sucht Frauen, die wissen, dass ihre einzige Kraft Gott ist. Amen. Und dadurch musst du zu deinem Bankrott kommen. Musst du deinen Bankrott erklären und sagen, Herr, ich hab's nicht, ich bin's nicht, ich kann's nicht. Aber du in mir bist eine Wucht. Amen. Und das ist der Punkt, wo wir uns wehren, dieses Loslassen. Ihr Lieben, wir müssen den ganzen, jetzt möchte ich ein Wort verwenden, das nicht der Sturm rein ist, loslassen. Es fängt mit Sch an. Loslassen. Und Gottes Wahrheit annehmen. Amen. Du bist kein armes Weib. Du bist kein Opfer der Umstände. Das sind alles Lügen. Du bist nicht einfach ein Spielball der Umstände. Du bist ein wunderbar geliebtes Weib von Gott. Er sagt zu dir, du bist mein Liebling und ich sehe an dir keinen Fehler. Halleluja. Wie ich das erste Mal gelesen habe, habe ich Rotz und Wasser geheult. So hat mich das überwältigt, denn ich wurde geboren zu früh und war das falsche Geschlecht. Habe durch mein Kommen eine unglückliche Ehe gestiftet und habe mich jahrelang entschuldigt, dass ich lebe. Und habe immer geglaubt, ich bin ein Problem. Bis Gott mir mit 27 Jahren hörbar gesagt hat, du bist kein Problem, du bist nicht hier, weil jemand einen Fehler machte, sondern weil ich dich wollte. Weil ich dich wollte. Amen. Halleluja. Seht ihr, eine glaubt's. Du bist hier, weil Gott dich wollte. Amen. Gott wollte dich. Du bist kein Unfall. Du bist eine herrliche Schöpfung Gottes. Und Gott hat einen Plan mit dir. Wir sind Berufene, Gesandte in dieser Welt, mit einem Auftrag, der weit über unser persönliches Wohlergehen hinausgeht. Das glaubt ihr wieder alle nicht, okay? 2. Petrus 1,10. Darum, liebe Brüder oder Schwestern, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Amen. Die Frage, die ich euch stellen möchte heute, was möchtet ihr gerne, was man mal bei eurem Begräbnis von euch sagt? Überlegt es euch einmal. Was werden die Leute bei eurem Begräbnis sagen? Als ich das vorletztes Jahr mit unserem Kinderchor hier in Europa war, hatten wir viele Andachten und gemeinsame Zeiten des Teilens. Und dann habe ich die Kinder, meine kleine Angel war 3,5, gerade 4. Das war noch nicht 4, sie wurde 4. Habe ich gesagt, und ihr Kinder, was möchtet ihr gerne, was man von euch an eurem Begräbnis da absagt? Meine Kleine wachtelt mit der Hand, denke ich mal, das hat sie jetzt sicher nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, Angel, was möchtest du denn gerne, was man von dir sagt? Sagt sie, ich möchte, dass jemand von mir sagt, dass ich eine Freundin Gottes war. Ich war sprachlos. Halleluja. Das fasst alles zusammen. Amen. Ich möchte gerne, dass sie bei meinem Begräbnis sagen, dass ich verknallt in Jesus war. Hoffnungslos. Amen. Und daraus ist alles andere entstanden. Amen. Denn aus dieser Beziehung mit Gott entsteht alles. Der Herr sagt in Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, berufen und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Permanente, perfekte Gebetserhörungen. Ohne viel Fasten. Ihr Geliebten des Herrn, ihr habt eine hohe Berufung von Gott. Eine hohe Berufung. Die Berufung ist nicht nur, dass man am Sonntag eine Stunde eine Kirchenbank wärmt. Und die Bibel immer wieder einmal schön abstaubt im Regal. Das ist nicht eure Berufung. Eure Berufung ist, dass das Wort Gottes in euch Fleisch wird. Und somit der Wohlgeruch Jesus sich verbreitet, wo immer du bist. Amen. Du kannst ruhig zornig werden, wenn du Sünde begegnest, denn Gottes Furcht hasst das Böse. Amen. Aber ist für alles, was Gott gut nennt. In Epheserbrief 4, 1, 2a, ich so ermahne ich euch nun, und ich tue das heute auch, ich ermahne euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Wisst ihr, wir Frauen sollen kein Fußabstreifer sein. Für die Männer. Aber auch kein Vulkan. Amen. Sondern wir sollen starke Gehilfinnen sein. Und der Heilige Geist wird als Gehilfe bezeichnet in der Bibel. Ist das eine schwache Position? Ah, ah. Lass die Männer nur denken, sie sind stark. Halleluja. In uns wohnt auch ein starker Mann. Amen. Und der heißt Jesus. Halleluja. Und da müssen wir einfach weise sein. Wisst ihr, diese Unterordnung mit Berufung zusammenzubringen, das ist gar nicht so leicht manchmal. Aber in Afrika erlebe ich das permanent. Diese Frauen sind die süßesten Mäuschen in der Gegenwart ihrer Männer. Und dann gibst du ihnen ein Mikrofon. Dann haut's dich vom Sessel. Eine Vollmacht, eine Autorität. Denke ich mir oft, ja, sag einmal, wie bringen sie das unter einen Hut? Bei den Männern knien sie nieder und sind sehr demütig und dienend, aber eine Autorität, dass es nur so rauscht. Halleluja. Gott hat uns ein Ziel gegeben. Und das Ziel heißt, wir sollen so werden wie Jesus. Und der war kein Fußabstreifer. Und der war kein Vulkan. Aber der wurde zornig, wenn Sünde ihm begegnet ist. Und er war sehr barmherzig mit den Reumütigen, mit denen, die umgekehrt sind. Wisst ihr, das war für mich viele Jahre ein großes Problem. Wir Frauen haben ja so oft das Problem, dass wir unsere Identität in unseren Männern suchen. Und wer, der ist nicht so, wie wir uns vorstellen. Ja? Ja, viele von euch haben von einem Prinzen geträumt. Ja, oder träumen immer noch. Und dann haben sie ihn geheiratet und sind mit einem Frosch aufgewachsen. Und da, ihr Lieben, ist es ganz wichtig, dass man weiter küsst, dass man nicht aufhört. Denn er hat auch eine Fröschin geheiratet, ja? Halleluja! Und wisst ihr, wir müssen an den Punkt kommen, dass Jesus unsere Quelle, unsere Identität wird. Amen. Jesus. Und dann ist der arme Mann entlastet, Gott zu sein zu müssen in deinem Leben. Das waren bei mir auch Prozesse. Wisst ihr, ich habe mit 47 geheiratet, den Mann der Verheißung. Und dann habe ich ja natürlich Zeit gehabt, alle Bücher zu lesen, die am Markt waren über Ehe, ja. Und dann habe ich geheiratet. In der Ansicht, ich weiß es, ich habe es im Griff. Nach 2 Monaten habe ich zu Gott geschrien, habe gesagt, Herr, der spurt nicht wie meine Bücher. Der spurt nicht wie meine Bücher, was soll ich tun? Dann hat er gesagt, ich will ein neues Buch schreiben mit euch. Halleluja. Wisst ihr, ich war schon viel länger gläubig als mein Mann. Mein Mann hatte zwar eine sehr tiefe Erfahrung mit Jesus, als er 50 war. Er war schon etwas älter, wie er mich geheiratet hat. Und ich habe geglaubt, er ist jetzt der Priester der Familie, ja. Und ich habe schon Seminare gegeben und habe gesagt, okay, Herbert, nach 3 Wochen in der Ehe, du bist jetzt der Chef und du sagst mir, was wir machen und was. Sagt er, bist du verrückt? Du gibst die Seminare und sagst mir, was ich zu tun habe. Na, habe ich gesagt, so steht es nicht in meinem Buch. Nein. Du bist der Chef und ich ordne mich dir unter. Und ich sage es euch, ich habe das so ernst genommen mit der Unterordnung. Ich wollte mich verkrampft, alles wollte ich tun, nur damit ich untergeordnet lebe. Und dann sagt, und du sagst mir, was ich zu tun habe. Ja, habe ich gedacht, das ist ja wahnsinnig. Bin ich in mein Schlafzimmer und habe beim Gott, beim Herrn geklagt, dass der Kerl einfach nicht spurt. Und da so falsche Ansichten hat, dass ich ihm sagen soll, was er zu tun hat. Dann habe ich gesagt, Herr, dann hat der Herr gesagt, ja, was regst dich denn so auf? Sag ich, Herr, der sagt zu mir, ich soll ihm sagen, was er zu tun hat. Dann sagt der Herr, dann gehorche. Sag ich, was? Das habe ich jetzt aber noch nirgends gelesen. Und dann gehe ich raus aus dem Zimmer und er hat genau gewusst, dass ich beten war. Dann sagt er, und, hat Gott gesprochen? Sag ich, ja. Dann sagt er, Gott sei Dank. Der hat schon gewusst, was Gott gesagt hat. Dann hat er gesagt, und was hat er gesagt? Dann habe ich gesagt, ich soll gehorchen. Sagt er, Gott sei Dank. Dann habe ich mich aber niedergekniet. Und habe gesagt, du bist trotzdem der Priester der Familie. Und jetzt segnest du mich, damit ich weiß, wo der nächste Schritt ist. Ma, hat der mich gesegnet. Das ist nur so getrieft vor Salbung. Und ihr Lieben, so ging das 3 Jahre. Aber ich bin permanent zu ihm gegangen, um neue Salbung, um neues Gebet. Und er hat es liebend gerne getan. Und dann habe ich den Herrn gefragt und der Herr hat mir gezeigt und ich habe ihm gesagt, was er zu tun hat. Und er hat es gemacht und es war wunderbar. Halleluja, nach 3 Jahren ist der Knabe mir vorgezogen wie eine Rakete. Und zwar in den 3 Jahren musste ich sehr viel beten, auch Fürbitte. Muss ich immer wieder meinen Mann in die Gegenwart Gottes stellen und diese ganzen Rucksäcke, die er doch aus der Vergangenheit mitschleppte und die Fesseln, die er hatte, losbeten. Und am 3. Hochzeitstag, als wir ausgingen zum Essen, habe ich gesagt, Herbert, was ist denn das Schönste in unserer Ehe bis jetzt gewesen? Sagt er, Maria, deine Gebete. Ich habe laut gehört, wie von mir Fesseln abgefallen sind. Handschellen. Ich habe gar nicht gewusst, dass der weiß, dass ich bete. Das habe ich nicht vor ihm gemacht. Das habe ich alleine gemacht. Und er sagt, und jetzt bin ich frei. Ich ziehe dir vor. Du kannst dich jetzt anlehnen. Wisst ihr, das erste Mal, wie ich mich anlehnen wollte, wäre ich fast am Boden gelandet. Halleluja. Dann hat der Herr gesagt, lehn dich bei mir an. Amen. Wisst ihr, nach halber Ehe haben wir gedacht, warum habe ich denn geheiratet? Das muss ich ihn auch noch tragen. Das sind so die Zeiten, die man durchstehen muss. Wisst ihr, wir alle kommen mit einem Rucksack in die Ehe. Aus der Vergangenheit. Und er hat einen riesigen Rucksack gehabt. Aber der ist weggeflogen. In die Vergessenheit Gottes. Amen. Und ihr Frauen, gebt nicht auf zu beten für eure Söhne, für eure Töchter, für eure Väter. Väter auch, aber auch für eure Ehepartner. Amen. Der Herr wird euch reichlich belohnen. Denn das vorgesteckte Ziel ist, dass der Mann das Haupt ist. Er war das Haupt. Ich habe ihn immer wieder zum Haupt gemacht. Aber das Haupt hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Und er hat dann getan, was ich gesagt habe. Halleluja. Es ging wunderbar. Und wie ich gepredigt habe, ist er immer hinter mir gestanden, hat die Hand auf meinem Rücken gehabt. War sowas von wohltuend. Ihr Lieben, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Es heißt in Jesaja 48, 16b, und nun sendet mich Gott, der Herr, und sein Geist. Im Johannes 1, 6, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Und ich sag dir, du bist eine Frau von Gott gesandt und du heißt Gisela. Und du heißt Maria und du heißt Erika und Johanna und Sabine. Du bist eine Frau von Gott gesandt auf diese Welt, für diese Stunde, als Licht in dieser Welt, als Salz in dieser Welt. In Matthäus 8, 28, 19 bis 20, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Gott hat einen Auftrag dir und mir gegeben. Es gibt Menschen, die brauchen den Herrn Jesus Christus und der einzige Kontakt, den sie mit einem Christen haben, bist du. Es liegt eine Verantwortung auf deinem Leben. Wisst ihr, wir sind Berufene des Königs aller Könige. Und da gibt es drei Gruppen. Die erste Gruppe, die macht Dinge geschehen. Die glauben dem Herrn Jesus Christus, die setzen sein Wort um, die sprechen es in die Situationen hinein, die verlassen sich drauf und bei denen geschieht was. Da tut sich was in ihrem Leben, die sehen Veränderungen. Die zweite Gruppe beobachtet, was geschieht. Bei denen sollen die anderen immer das Gute machen, ja? Sie beobachten nur. Das sind die, die jetzt bei dieser Weltmeisterschaft des Fußballspielens auf den Ränken sitzen, vor dem Fernseher sitzen und brüllen wie verrückt. Und glauben, sie haben die Tore geschossen. Das sind die, die beobachten, was geschieht. Daher möchten, dass du und ich ins Spielfeld kommen und selber Tore dem Feind schießen. Amen. Halleluja. Und die dritte Gruppe, die ist die interessanteste, die wundert sich, was geschieht. Ihr Lieben, wohin gehörst du? Geschehen durch dich Dinge? Oder beobachtest du nur, was geschieht? Oder wunderst du dich, was geschieht? Welche Gruppe glaubt ihr, dass Gott uns haben möchte? In der dritten? In der zweiten? In der ersten? Halleluja, Halleluja. Eine zweite Einteilung wäre faule Menschen, mittelmäßige Menschen, hervorragende Menschen. Zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Eins, zwei, drei. Möchtest du zu drei gehören? Amen. Hervorragende Menschen, und über die möchte ich heute sprechen. Gott möchte, dass du ein hervorragender Mensch wirst. Ich habe früher als Kind, und ich wusste nicht warum, war ich fasziniert von einzelnen großen Bäumen, die alleine stehen in einem weiten Gebiet. Die haben mich so fasziniert. Und ich glaube, Gott hat mir damals schon ins Herz gelegt, dass ich so ein Baum sein soll. Gerade alleine in einer weiten Ebene. Das heißt nicht, dass ich eine freischaffende Künstlerin im Reich Gottes bin, sondern dass ich stehen gelernt habe, alleine mit Gott. Amen. Und wenn wir alle stehen lernen mit Gott, dann sage ich euch, ist das ein Wald, den kein Sturm umwerfen kann. Amen. Also Gott gibt uns die Wahl. Nachdem mein Mann gestorben ist, er ist mit Krebs gestorben, nach 6,5 Jahren sehr guter Ehe, aber er ist nicht gestorben, er ist heimgegangen. Er hat seinen Standort gewechselt und ich spüre immer noch seinen Geist mit mir. Ich rede nicht mit ihm, ich rede nur mit Jesus, aber ich spüre, ich bin nicht alleine. Das habe ich neulich gemerkt, meine kleine Tochter, Mädchen wollen ja alle einen Papa haben, ja. Und dann haben wir unser erstes Buch angeschaut, die Bilder hat sie angeschaut. Und dann sieht sie unser Hochzeitsbild und sagt sie, Mama, wer ist denn das da bei dir? Und dann habe ich gesagt, das war mein Mann, der schon im Himmel ist. Sagt sie, dann ist es doch mein Papa. Und seither hat sie einen Papa. das Loch ist gefüllt. Er ist zwar im Himmel, aber sie hat einen. Sie ist nicht vaterlos. Amen. So, ihr Lieben, Gott sagt jeden Tag und in der Zeit, wo nach dem Tod meines Mannes, und wir haben uns sehr geliebt und ich wollte gerne mit ihm sterben, das war immer unser Ziel, gemeinsam heimzugehen. Und dann musste ich mich täglich, bevor ich aus dem Bett gestiegen bin, entscheiden für das Leben. Der Tod wäre mir willkommen gewesen. Und jeden Tag habe ich gesagt, ich entscheide mich für das Leben und für den Segen. Und dann bin ich aufgestiegen. Schwermütig. Aber ich habe mich entschieden für das Leben, für den Segen. Und ich sage es euch, es ist so gekommen. Ich lebe jetzt so gerne und so gut und so frei. 30 Jahre wünsche ich mir noch. Aber in guter Gesundheit. Ich will gesund sterben. Halleluja. Ich möchte sterben, wenn der Herr Jesus sagt, Maria. Und ich sage, Halleluja, da bin ich. Weg sind wir. Amen. Aber Gott hat für dich jeden Tag eine Entscheidung. Willst du leben oder willst du sterben? Willst du mittelmäßig sein oder willst du hervorragend sein? Lass mich mal ein Zeichen sehen. Wer will denn hervorragend sein? Wunderbar. Halleluja. Ja, manche machen nur so. Mach so. Wer will hervorragend sein? Woo! Halleluja. Amen. Und das ist nicht Egoismus, das ist Reich Gottes. Der Herr hat uns die Freiheit gegeben, Leben zu wählen. Wir sind frei, Entscheidungen zu treffen. Ja, ich war mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich geglaubt habe, ich bin auf der Schattenseite des Lebens geboren. Das Beste, was ich machen kann, ist gute Limonade aus den Zitronen. Und dann schenkt mir jemand ein Buch, glücklich sein ist eine Entscheidung. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte ihm das Buch am liebsten um die Ohren geschlagen. Wie kann der mir so eine Gemeinheit sagen? Ich bin doch traurig. Und so bin ich halt geboren und jetzt mache ich noch das Beste aus dem Traurigsein. Ihr Lieben, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Amen. Ja, ihr seid überwältigt von dieser Erkenntnis. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Oder vielleicht sagen wir, freudig sein, noch besser. Freudig sein ist eine Entscheidung. Ich freue mich. Ich entscheide mich zu freuen. Wir hatten einen ganz schlimmen Nachbarn, der wirklich uns nichts Gutes wollte in Uganda. Und dann habe ich gesagt, Herr, es war schwer ums Herz. Ich sage, Herr, wie siehst denn du den Knaben? Und dann sehe ich, wie Gott am Thron Gottes, also auf seinem Thron sitzt und hat heiliges Lachen erfasst. Ich musste herzhaft lachen über den Kerl. Gott lacht über seine Feinde. Amen. Und wir müssen das Gleiche tun wie Gott. Seither lache ich nur mehr noch über den Kerl. Jetzt sitzt er als Todeskandidat im Kerker, weil er eine Frau umgebracht hat. Und ich lache weiterhin. Amen. Er hat jetzt die Chance, zu Jesus zu kommen, wenn er sie nützt. Wo immer du gerade in deinem Leben jetzt gerade stehst, du lebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Bitte mach niemanden verantwortlich. Solange du sagst, du bist schuld, da wälzt du deine Verantwortung nur ab. Und das ist ganz leicht, wisst ihr? Ganz leicht. Dass man andere verantwortlich macht für seinen Zustand. Du bist verantwortlich für deinen Zustand. Wenn du möchtest, dass dein Leben für Gott zählt und dein Leben sich verändert, dann musst du neue Entscheidungen treffen. Das heißt Lola Cola. Alten Stumpfsinn loslassen, den du über dich selber glaubst. Ich armer Mensch, keiner liebt mich. Blödsinn, loslassen. Ich bin gewollt, geliebt, geschätzt und ich bin ein wunderbares Kind Gottes. Amen. Und diese Welt wäre viel ärmer, wenn es mich nicht gäbe. Ich meine, ich rede jetzt für euch, ja. Halleluja. Du kannst deine Probleme nicht wegbeten, du musst dein Verhalten verändern. Amen. Ich habe hier ein Buch. Wer hat Kinder von euch? Okay. Wer hat da manchmal Probleme mit den Kindern? Okay, ich habe hier ein Buch, das wurde mir selbst vor 2 Tagen geschenkt. Von Dr. Kevin Lehmann ist ein Bestseller, jetzt in Deutsch, kommt wahrscheinlich aus Amerika. Oh, heißt, verwandeln Sie Ihr Kind in 5 Tagen. Und zwar das ABC, ABC, wie Sie die Ansichten, das Benehmen und den Charakter Ihres Kindes in 5 Tagen verändern. Ich habe das geschenkt bekommen von einer Frau, die 3 kleine Kinder hat und die schon fast aus dem letzten Loch gepfiffen hat. Und die hat gesagt, Maria, meine Kinder verändern sich in dem Ausmaß, wie ich mich verändere. Das Buch ist ganz, wird dir helfen, dein Verhalten zu erkennen und es loszulassen und neues Verhalten anzuziehen. Amen. Da gab es einen Heiligen im Mittelalter in Italien, Don Bosco. Und der hat Straßenkinder aufgenommen, nur Jungens. Und der hat sie massenweise. Und kein einziger wurde rückfällig. Und dann wurde er gefragt, was ist denn dein Geheimnis? Was ist denn deine Zauberformel? Sagt er, ja, ich habe 3. Erstens, gutes Benehmen, gutes Beispiel. Zweitens, gutes Beispiel. Drittens, gutes Beispiel. Amen. Meine Tochter ist mir schon zum Spiegel geworden. Ich bin manchmal erschreckt, was ich da sehe. Und dann verändere ich wieder mein Verhalten. Wisst ihr, als wir noch Kinder waren, wurden viele Entscheidungen für uns getroffen und manche waren dann schmerzhaft, ja? Aber ganz gleich, wie arm und wie verletzt und wie missbraucht dein Leben begonnen hat, wichtig ist, wie es aufhört. Amen. Und der Herr sagt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Wunder zu Wunder, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Amen. Die meisten Menschen sind mittelmäßig. Und die Gefahr besteht dann auch noch darin, dass du glaubst, es wäre okay, weil ja die Menge ist mittelmäßig. Ich glaube, wir dienen einem hervorragenden Gott und er hat uns nicht berufen, mittelmäßig zu sein. Amen. Wir sollen ihn auf dieser Welt durch ein hervorragendes Leben repräsentieren und das wird jedes Gebiet unseres Lebens beeinflussen. Und du kannst entdecken, ob du ein fauler Mensch bist. Je mehr du morgen machen möchtest, umso fauler bist du. Ganz einfach. Mein Mann hat immer gesagt, was man nicht gleich tut, dauert lang. Und das hat sich so eingeprägt bei mir. So viele Dinge kann man gleich tun und sie sind erledigt. Amen. Je länger man, das beliebteste Möbelstück vom Teufel ist die lange Bank. Gleich. Heute ist der Tag, heute. Wenn du ein fauler Mensch bist, dann wirst du in Armut leben. Nicht nur finanziell, auch beziehungsmäßig, geistlich. An deinem Leben ist so wie ein Versagensgeruch. Und meistens macht man eben dann noch die anderen für seine Probleme verantwortlich. Man wünscht sich, dass die anderen was tun sollten. Aber durch Wünschen wurde noch nie was verändert. Noch nie. Wir müssen das Wort Gottes ergreifen und Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr in allen Umständen es anwenden. Hineinsprechen, glauben, draufstehen, meditieren. Mein Name hätte heißen können, ängstliche Schuldigkeit. Ich hatte vor allem Angst als Kind und habe mich für alles schuldig gefühlt. Dadurch, dass ich eine unglückliche Ehe gestiftet habe, habe ich geglaubt, ich bin schuld an allem Unheil der Welt. So, und dann lese ich in der Bibel, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Da lacht es da drinnen. Sag ich, was? Das lacht. Und das ist die Wahrheit, da stimmt was nicht. Das muss bei mir Fleisch werden. Das Wort Gottes, das muss raus. Und ist vor vielen Jahren, da habe ich noch nichts von Dämonen gewusst. Ich schon gewusst, aber dass die bei uns noch wirken, nicht. Habe mir das ganz groß auf Blätter geschrieben. Maria, Gott hat dir nicht den Geist der Angst oder der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Habe ich beim Klo hingeklebt, bei meinem Waschbecken, überall, wo ich öfters am Tag war, stand riesengroß dieses Wort. Und dann habe ich mir es klein aufgeschrieben und bin einsame Waldwege spazieren gegangen. Muss aufpassen, wo du da gehst, ja? Und dann habe ich laut: Maria, hör! Jesus hat dir nicht den Geist der Angst oder der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hat wieder gelacht. Schweig! Jesus hat mir nicht den Geist. Und da bin ich 3 Wochen spazieren gegangen und habe mir permanent das Wort Gottes gepredigt, bis ich es geglaubt habe. Eines Tages habe ich gespürt, jetzt ist es still. Da lacht nichts mehr. Ganz ruhig und warm ist es da drinnen. Haha, habe ich gesagt, jetzt ist der Kerl weg. Amen. Und ihr Lieben, das gilt auch für dich. Gott hat dir keinen Geist der Angst und der Verzagtheit gegeben. Schon gar nicht der Menschenfurcht. Denn wenn du Menschen fürchtest, bist du ein Gequälter der Menschen. Permanent ist dir wichtig, was die Menschen sagen. Ja, meine Güte. Da kommst du bald auf eine emotionale Achterbahn. Denn jeder denkt was anderes. Also brauchst du gar nicht anstrengen. Also was ihr denkt, ist mir schnurzegal. Über mich. Das ist dein Problem. Wenn du mir sagen willst, Halleluja, ich werde es vor Gott bewegen, wenn er mich überführt, fein. Aber ich bin nicht belastet davon. Amen. Mir ist wichtig, was Gott von mir sagt. Amen. Und was Gott von dir sagt, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Amen. Wir müssen das Wort Gottes ergreifen. Da sind Verheißungen drinnen. Unterstreich doch einmal, übrigens, die Bibel muss nicht perfekt sein. Wenn du jedes Jahr eine andere Bibel brauchst, ist das herrlich. Ja? Die Bibel, die muss verbraucht werden, sodass du erneuert wirst. Und unterstreich und lern auswendig. Und stell dich darauf, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Geh nicht auf Konferenzen, ohne dass du die Absicht hast, wirklich dich zu verändern. Wer da heute gekommen ist, um nur einmal zu hören, was die Maria zu sagen hat, ja? Ich hoffe, dass du äußerst ungemütlich nach Hause gehst und gestört in deiner Beobachtungsrolle, sondern dass du nach Hause gehst, sagst, bei mir muss sich was verändern. Amen. Ich will durchbrechen in die Fülle dessen, was Jesus mir so teuer am Kreuz erkauft hat. Amen. Es gibt keine magische Formel, die deine Probleme verschwinden lassen. Wenn du Gebiete in deinem Leben weißt, die sich verändern sollen, musst du dein Verhalten ändern. Amen. Das Alte loslassen und Neues anpacken. Wisst ihr, es kann sein, dass du extrem schwer arbeitest, aber du bist geistlich faul. Vielleicht bist du geistig feurig, aber dein Haus ist ein Chaos. Ja. Mittelmäßigkeit heißt, wir schwimmen im Strom der Mehrheit. Man ist ja gar nicht so schlecht. Man macht es ja so wie die anderen. Aber so eine Einstellung wird dich nie befriedigen. Du wirst nie erfüllt sein, bis du anfängst, dein Bestes zu geben. Die größten Segnungen kommen mit einem hervorragenden Leben. Das heißt, ein Leben, das total mit Jesus in Verbindung lebt. Amen. Wisst ihr, nicht in eigener Kraft, sondern indem wir das Wort Gottes in uns zum Wirken lassen kommen. Amen. Ja, zum Beispiel, wer ist schon über 60 hier? Ja, man schaut sich alle aus wie 30, Halleluja. Halleluja. Aber wisst ihr, über 60, da sind wir gerade so im Mittel, 120 ist das biblische Alter. Da sind wir so gerade in der Mitte. Und damit es auch unser Körper glaubt, müssen wir immer wieder mal dran erinnern, ja? Ich sage immer wieder, Herr Jesus, stärke mein Bindegewebe. Amen. Erneuere meine Jugend. Meine Tochter hat gesagt, ich bin schlapprig. Herr Jesus. Stärke mich. Ich will wie ein Mose sterben. Amen. Der ist mit 120 noch auf den Berg hinaufgegangen. Der hat bestimmt gut gesehen. Ja, das heißt sogar. Ihr Lieben. So. Wisst ihr, der hervorragende Mensch, der lebt im Jetzt. Der hervorragende Mensch, der tut das Richtige, auch im Dunkeln. Auch wenn ihn niemand sieht. Er hat die Offenbarung, dass Gott allgegenwärtig ist. Amen. Und er lebt in seiner Gegenwart. Wenn du lernst, in der Gegenwart Gottes zu leben, das ist das spannendste Leben. Da bist du dauernd, ja, im Liebesrausch. Ich kann euch nicht sagen, Und Afrika ist natürlich sehr hilfreich, in der Gegenwart Gottes zu leben, weil ohne Gott kannst du dort nicht leben. Oder es geht dir sehr schlecht. Aber wenn du, ich kann mit dem Auto nicht beim Tor hinausfahren, ohne permanent in Sprachen zu beten. Die Schlaglöcher, die wir haben, die Fahrweise, die Menschen haben, der Verkehr, die Hunde, die herumlaufen, katastrophal. Jedes Mal, wenn ich wieder reinfahre, ein Lobpreis. Halleluja, ich preise dich, ich lobe dich. Du bist der beste Autofahrer der Welt. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Da hat neulich jemand gesagt, aber Jesus ist nur auf Esel geritten. Halleluja. Aber wenn er heute da wäre, würde er bestimmt ein Mercedes fahren. Der würde ihm von jemand geschenkt werden. Du wirst dann auch entdecken, dass zu einem hervorragenden Leben Disziplin gehört. Im Englischen Disciple hat das Wort Disziplin in it. Disciple. Wenn du ein Jünger Jesu werden willst, brauchst du Disziplin. Hebräer 12,11 heißt es, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Amen. Also, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann wirst du ein Prinzip im Wort Gottes finden, das du dann in dieser Situation immer wieder anwendest. Amen. Zum Beispiel ist das Gebiet Geduld gerade dran bei mir. Ja? Ich habe geglaubt, ich bin geduldig, bis ich nach Afrika bin. Da unten tickt alles anders. Der Gottesdienst beginnt, wenn die Leute da sind. Und so weiter. Und da Geduld lernen. Und da empfange ich gebe ich ihm immer wieder meine Ungeduld und empfange die Geduld Jesu. Sage, Herr Jesus, fülle mich mit deiner Geduld und ich gebe dir alle Ungeduld. Und ich sehe, wie sich mein Verhalten ändert. Ich bin wirklich barmherzig geworden mit den barmherziger geworden. Ist noch nicht ganz fertig. Okay? Also alles in meinem Leben kann sich verändern, außer Gott. Er wird sich nie verändern. Amen. Aber ich kann mich verändern, indem ich das Wort Gottes in mir Fleisch werden lasse. Meine Familie, meine Finanzen, mein Dienst, mein Denken, meine Finanzen. Ihr Lieben, ich war die lausigste Geschäftsfrau, die man sich vorstellen kann. Mich hat jeder über den Tisch gezogen. Und das Geheimnis ist ja Christus in uns, ja. Da fällt mir plötzlich ein, Christus in mir. Das war ein Jude. Und das sind gute Geschäftsleute. Ich habe gesagt, Herr, ab heute, alles Finanzgebaren in meinem Leben ist in deiner Hand. Heute bin ich eine gefürchtete Geschäftsfrau. Weil ich keinerlei Dummheiten zulasse. Amen. Kann ich mich nie so wild sehen, wenn ich Korruption begegne in Afrika. Da fürchten sie mich. Amen. Aber ich habe auch gelernt zu geben, bis es weh tut. Und vor allem den Zehnten. Und zu erwarten, dass Gott alle meine Bedürfnisse befriedigt, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Und was er mir als Auftrag gibt, das bezahlt er. Und so ist es immer noch gewesen. Ja, ihr Lieben, der Teufel ist ein Lügner. Wenn er kommt und sagt, du bist ja dumm, dann sagst du, vielleicht in meinem Fleisch, aber in mir wohnt die Weisheit Gottes. Ja, musst ihm immer Kontra geben. Wenn er sagt, du bist ja hässlich, sagst Halleluja. Das verstehst du nicht. Gott jubelt über mir. Er hatte einen besonders guten Tag, als er mich erschaffen hat und ich vergleiche mich mit niemandem. Amen. Ich bin ein Liebling Gottes. Halleluja. Und wenn der Teufel kommt und sagt, schau mal, du hast ja noch nicht einmal einen Mann, sagst halt dein Maul, er hat nur noch niemanden gefunden, der gut genug ist für mich. Amen. Ihr Lieben, wir müssen göttliche Schlagfertigkeit bekommen. Halleluja. Es ist eine Entscheidung, dich zu verändern. Es ist eine Entscheidung, ein Mensch zu werden, der liebt. Christus in dir ist die Liebe. Amen. Ist nicht ein Gefühl. Liebe deine Feinde. Ist eine Entscheidung. Bete für sie. Also Mittelmäßigkeit wird in unserer Gesellschaft akzeptiert, aber im Himmel bekommst du dafür keinen Applaus. Der Herr ermutigt uns, wie Adler zu fliegen. Und die fliegen nicht in Gruppen oder in Scharen, die fliegen alleine und fliegen höher, wenn der Sturm kommt. Die fliegen über den Sturm hinauf, ins Licht. Die meisten von uns sind Hühner. Wenn das Problem kommt, fangen wir an, fürchterlich zu flattern, heben kaum vom Boden ab, aber machen sehr viel Staub. Und wenn du ein Adler Gottes werden willst, dann kannst du nicht tun, was jeder tut, dann musst du Entscheidungen treffen, die kein anderer trifft. Wir wollen immer in unserer Gruppe akzeptiert werden, doch entscheide dich für die richtige Gruppe. Die richtige Gruppe ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und da möchte ich jetzt Schluss machen, weil ich ja da einen Terminkalender habe und heute nicht afrikanisch lebe, sondern nach den Angaben. Bin ich eh schon drüber, gell? Okay, danke. Wir machen weiter. Hört ihr was für euch? Oder habt ihr eure Ohren schon geschlossen? Nicht, okay. Ihr Lieben, es ist eine Frohbotschaft, die dich aber was kostet. Und zwar eine Frohbotschaft, die dich das Loslassen von alten Gewohnheiten kostet, die dir sowieso nichts bringen. Und neue anzunehmen. Und zwar das, was Gott in seinem Wort zu uns sagt.